Okay, ich bitte euch, Markus Evangelium 3 aufzuschlagen. Markus 3. Die Stelle ist ziemlich lang, gut 16 Verse, aber lesen wir sie trotzdem. Markus 3 ab Vers 20. Und sie traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul, und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen, wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken. Dann erst wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerung, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Da kamen seine Brüder und seine Mutter, sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Also, den Text haben wir gelesen und ich habe mich gefreut zu sehen, dass ihr aus eurer eigenen Bibel gelesen habt. Identifizieren wir zuerst die Leute, die vorkommen in dieser Passage, sagen manche, in dieser Stelle. Sie traten in das Haus und sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Die Rede hier ist von Jesus mit seinen Jüngern. Wir hatten vor zwei Mittwochs die 12 Jünger und davon ist die Rede. Und dann gibt es die Volksmenge, die zweimal vorkommt. Auch unten in Vers 32 ist eine Volksmenge. Es waren unterschiedliche Volksmengen, nicht immer dieselbe. Dann heißt es in der Schlachterübersetzung, die, welche um ihn waren. Also das bezieht sich eigentlich auf Kommilitonen oder nah Verbundeten. Es kann sich auch auf seine Familie beziehen. Und ich glaube, dass das der Fall ist, denn er greift diese Geschichte wieder auf, nachdem er ein bisschen gelehrt hat und in Vers 31 unten kommen dann seine Nahverwandten an. Dazu ein bisschen mehr später, wer diese sind. Und naja, eigentlich ist diese Farbe blau mit goldenen Lettern einfach zu Adel für die Schriftgelehrten, denn sie waren Jesu Feinde. Aber sie kommen hier vor und bereiten dem Herrn Probleme, sozusagen. Würden ihm gerne Probleme bereiten, aber er ist der Meister und er meistert auch diese Situation. Nun, wir haben es schon gelesen, aber schauen wir uns in dieser Stelle das, was gesagt wurde. Menschen äußern sich. Seine Familie, ich gehe davon aus, dass es seine Familie war, sprachen unter sich, er ist von Sinnen, er tickt nicht richtig. Und die Schriftgelehrten sagten noch schlimmer, er hat den Beelzebul, mehr dazu gleich, und Er tut, was er tut, durch den Obersten der Dämonen. Und später sogar, er hat einen unreinen Geist. Nun, in Vers 31 heißt es, sie ließen ihn, Jesus, rufen. Da sehen wir nicht ganz genau, was sie sagten. Dürfen wir mit dir reden oder kannst du bitte zu uns hinauskommen? Aber sie ließen ihn rufen und das ist nahe dran an Worten, auch wenn es nicht ein direkter Zitat ist. Und dann in Vers 32, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Die Volksmenge äußert sich. Und mitten in diesem Ganzen äußert sich Jesus und am Ende äußert er sich wieder und er spricht eine Menge. Das werden wir hoffentlich auch noch sehen. Was sind die Schwerpunkte? Hier haben wir die Stelle wieder. Er wird schon unter einen gewissen Druck gesetzt durch seine Nachfolger, durch seine Hörer. Und dann kommt ein weiterer Druck von seinen Angehörigen, von seiner Familie, sogar Widerstand. Sie meinen es vielleicht nicht so, sie denken, sie werden ihm eine Hilfe sein, aber es ist doch geistlicher Widerstand. Und dann gibt es auch Widerstand durch seine Feinde. Das sind die Schwerpunkte. Ich werde den zweiten und den dritten Punkt dann zu den Hauptpunkten machen. Das werdet ihr später sehen auf der letzten Seite. Fangen wir hier an. Sie traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge. Und sie wollten ihn einfach hören. Es kam auch ein anderes Mal vor, dass er in einem Haus war und dass das Haus proppevoll war. Und man konnte keinen weiteren reinbringen, außer übers Dach. Es ist wahrscheinlich das Haus, wo er gewohnt hat. Er kam in das Haus. Ja, in welches Haus? Ich meine, wenn es viele Häuser gibt, dann müsste es ein wichtiges Haus sein. Ein anderes Mal wird er sagen, Füchse haben, was sagt man, bauen? Wie bitte? Ja, ein Bau. Okay, und Vögel haben Nester und so weiter, aber der Sohn des Menschen hat nirgends, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Also zu einer späteren Zeit hatte er offensichtlich kein Zuhause. Aber in Nazareth war er aufgewachsen und später ist er umgezogen nach Kapernaum und dahin ist er gegangen. Ob es ein geliehenes Haus war, was es war, wissen wir nicht. Aber er kam in das Haus hinein mit den anderen und eine neue Menge kommt zusammen. Es gab eine andere in Kapitel 2, Vers 2. Und die Jünger mit Jesus zusammen waren gerade aus einer ungewissen, aber offensichtlich aus einiger Entfernung zu diesem Haus gekommen und hatten wahrscheinlich Hunger. Aber dafür hat es keine Zeit gegeben. Das war auch nicht das einzige Mal, wo dies vorkam. In Kapitel 6, Vers 31 werden wir es noch einmal sehen. Aber es ist typisch für das Markus-Evangelium, wie ihr inzwischen wisst, wenn ihr es nicht schon wusstet, dass alles in Bewegung ist, dass die Events, dass die Ereignisse dicht aufeinander oder schnell hintereinander passieren. Und das ist der Fall, dass wird nicht einfach so geschrieben, sondern es war wirklich der Fall. Jesus war sehr beschäftigt und so war es auch an dieser Stelle. Nun, ich glaube nicht, dass diese Menschen es böse gemeint haben. Im Gegenteil, ist es nicht gewissermaßen schmeichelhaft, wenn Menschen gerne einem zuhören? Also selbst in der Familie will man gerne darauf bestehen, dass die Menschen in der Familie aufeinander hören und sie anschauen. Und sie haben es nicht böse gemeint, sie waren sehr interessiert an das. Und wenn es Jesus kein Anliegen gewesen wäre, was er sagte, dann hätte er nicht gesprochen. Nein, natürlich war es ihm wichtig, dass Menschen seine Botschaft zu Ohren bekommen und zu Herzen. Irgendwie ging die Tatsache irgendwie an seine Familie weiter. Ich weiß nicht, wer das an sie getragen hat, aber ich denke, die Hörer haben nicht daran gedacht. Sonst hätte man ihm oder ihnen vielleicht kurz etwas angeboten. Hey, wir können 10 Minuten warten. Esst schnell ein Brötchen oder was auch immer. Aber ich glaube, sie ahnten nicht, dass sie für ihn auch Umstand bedeuteten. Es gab sozusagen Kollateralschaden. Gut, sie sind nicht gestorben daran, aber sie hatten Hunger. Und manchmal kamen sie auch nicht zur Ruhe. Der Herr Jesus Christus schlief ein in der Überfahrt in einem Schiff. Es gehört aber einfach dazu, wenn man im Dienst ist, bekommen die Menschen Vorrang. Und manchmal kann man essen, manchmal ist man unterwegs, manchmal sagt man, sorry, keine Zeit, und geht dann zur Tür raus und fährt irgendwo hin oder geht zu dem Nächsten, um zu helfen. Der Herr versorgt einen und manchmal denkt man nicht einmal daran, an das Essen oder das Trinken. Wie der Herr Jesus Christus in Johannes 4, er merkte nicht so sehr, er war so erfüllt durch den Willen Gottes, dass die Jünger dachten, er hätte etwas gegessen schon, aber er hatte es nicht. Es gehört einfach dazu, zum Dienst hinzu, und das soll uns nicht zu schade sein. Dann Widerstand durch seine Familie, seine Freunde, die um ihn waren. Sie haben wohl gedacht, er denkt ja immer an die anderen und nie an sich. Habt ihr schon solche Leute gekannt? Wir hatten früher, und ich glaube, mittlerweile kann ich das auch sagen, früher hat es in der Gemeinde, und sie war unter den allerersten Leuten, die wir in der Gemeinde hatten, Renate Hartung. Das war so eine selbstlose Frau. Sie liebte den Herrn und sie diente und diente überall. Und selbst als sie dann erkrankt war und in der Klinik hier, der Frauenklinik war, gönnte sie sich selbst nicht, irgendwie eine Pause einzulegen, sondern diente den Menschen auf ihrem Gang und in ihrem Zimmer, obwohl sie bald darauf starb. Also sie dachte immer an die anderen, und ich denke, manche haben vielleicht gedacht, die Frau tickt nicht richtig, wie ich es vorhin formuliert habe, ein bisschen salopp vielleicht, aber ich glaube, sie hat, um es noch einmal zu sagen, wirklich richtig getickt. Also kamen diese Leute und wollten ihn davon abhalten, so weiterzumachen. Sie wollten ihn eigentlich unterbrechen in seinem Dienst. Was wollten sie tun? Es heißt hier, sie wollten ihn was festnehmen. Mal schauen, wie es heißt. Ergreifen sogar. Dieses Wort kommt 7 Mal insgesamt in diesem Evangelium vor. Und die anderen Male, Vorkommnisse, haben mit einer Festnahme im anderen Sinn zu tun, dass man einen Menschen ergreift mit Gewalt. Sie verstanden nicht, was er machte. Auch ähnlich wie seine Eltern damals, als er in seiner Kindheit war. Habt ihr nicht gewusst, dass ich in dem sein muss? Sie verstanden es nicht, sie sympathisierten nicht mit seinem Auftrag von Gott und sagten, er ist von Sinnen. Wer der richtig denkt, würde immer nur an andere denken? Er kann nicht richtig sein. Das ist nicht normal. Diese Dienermentalität. Vielleicht bekamen sie ihre Information von seinen Feinden. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall haben sie diesen Gedanke unterstützt. Sie haben es nicht feindlich gemacht, aber sie machten gemeinsame Sache. Sie wollten ihn von seinem Dienst abhalten. Das wollte übrigens auch ein anderer in Matthäus 16. Ihr wisst noch, wie Petrus gesagt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes in Vers 18 und 17 und in Vers 18. Ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ja, und dann hat er begonnen zu erzählen, ich gehe jetzt nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird dort überliefert werden und wird hingerichtet. Und Petrus sagte, niemals. Und Jesus hat ihn Satan genannt. Geh hinter mich, Satan. Die Absichten mögen vielleicht gut sein, freundlich sein, aber das Ende war dasselbe wie das, was Satan auch beabsichtigt hatte. Also, sie haben es bestimmt gut gemeint, aber es war irreführend. Sie hatten gedacht, sie würden ihm helfen, aber sie waren irregeführt. Sie haben es absichtlich gemacht, das stimmt, das war ja kein Zufall. Und sie wollten, ich weiß nicht, wie viel Gewalt sie angewandt hätten, aber wenn man einen ergreift, dann gehört dazu schon ein bisschen Kraft. Ich weiß nicht, wenn es seine Brüder waren, Leibesbrüder, waren sie ihm jünger, sie waren jünger als er. Jesus war mittlerweile 30, aber seine Brüder, wenn wir das richtig verstehen, waren auch nicht mehr Kinder und davon hat es 4 gegeben. Ob sie alle dabei waren, wissen wir nicht, aber im Normalfall können 2, 3, 4 Brüder, auch wenn sie jünger sind, einen älteren Bruder bändigen. Übrigens waren sie auch etwas bestimmend. Ja, und das bezieht sich auch auf die Maria. Das war sie ab und zu. In seiner Kindheit war das okay so. Ich meine, Lukas 2 sagt, dass er seinen Eltern gehorsam war. Wir wissen nicht sehr viel aus der Kindheit Jesu, aber ein der wenigen Sätze zu seiner Kindheit sagt uns, dass er seinen Eltern untertan war. Es war okay, dass seine Mutter ihm gesagt hat, würdest du bitte den Müll raustragen oder hol mal Papa oder nimm das bitte an die Schwester oder was auch immer. Bei der Hochzeit zu Kanaan hat sie begonnen, ihm zu sagen, was er zu tun hatte. Und er sagte, was haben wir miteinander zu tun? Meine Stunde ist noch nicht. Er gab ihr zu erkennen, dass er hörig war auf den Befehl seines Vaters. Am Ende hat das, was Maria wollte und das, was der Vater im Himmel wollte, die haben sich überschnitten. Maria suchte eine Lösung für das Problem des mangelnden Weines auf der Hochzeit und der Vater gab auch die Erlaubnis seinem Sohn Jesus. Aber er bekam seinen Befehl von dem Vater und nicht von seiner Mutter. Und seine Mutter hat sogar den Knechten einen Befehl gegeben, was er euch sagt, das tut. Und das ist ein guter Ratschlag. Bestimmend. Hier wollte sie wieder bestimmen. Nun, ich möchte kurz, weil es ist eine meiner Lieblingsbotschaften über die Jahre, die ich gepredigt habe. Einmal hat der Herr mir ein paar Dinge aus dem Leben von Maria gezeigt. Manchmal sind die ersten Worte, die man in der Schrift hat, in Bezug auf eine Person oder ein Thema, richtunggebend. Und sie sagte ganz früh, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Das hat sie dem Engel gesagt. Ich bin die Magd des Herrn. Als Magd im Agede, wenn ich das nicht richtig ausspreche, es hört sich so an wie Markt. Ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und damit hat sie ihre Untergebenheit unter den Willen Gottes zum Ausdruck gebracht. Dies ist meine Stellung. Ich bin eine Sklavin Gottes. Und es geschehe mir nach deinem Wort. Das Wort Gottes ist der Ausdruck seines Willens. Sie war dem Willen Gottes untertan. Nun musste sie aber zunehmend erkennen, dass Jesus Gott ist. Der Heilige Geist wird dich überschatten. Und das, was von dir geboren wird, das Heilige, wird Sohn Gottes genannt werden. Und sie soll seinen Namen Immanuel nennen. Also sie wusste schon, das war ja ein Kind von Gott. Und dann musste sie lernen, die Rollen ändern sich im Laufe der Zeit. meine Rolle als seine Autorität. Und Josef war vielleicht einige Jahre schon tot, denn er wird das letzte Mal in Lukas 2, glaube ich, erwähnt. Sie musste erkennen, es kommt die Zeit, wo mein Sohn mir sagt, wo es lang geht. Und das hatte er auch getan, selbst in der Stunde seines Todes. Er sagte, Frau, siehe deinen Sohn an. Und Johannes hatte gesagt, Sohn, sehe deine Mutter an. Sie war bestimmend mit den Geschwistern. Und dann Widerstand durch die Feinde. Das waren Gesandte aus Jerusalem. Sie sollten sich erkundigen, sie sollten auch Widerstand leisten, ihn zum Fall bringen. Sie hatten einen hohen Rang und haben bestimmt erwartet, dass sie überall dann Respekt bekommen. Das waren sie gewohnt in Jerusalem. Und an dieser Stelle hat aber Jesus ihnen nicht mehr Respekt gebracht, als er allen Menschen entgegenbrachte. Sie waren aber feindselig und auch neidisch. Sie waren immer wieder neidisch, weil er so viele Jünger hatte, Nachfolger, Hörer, und sie zollten ihm auch, ja, sie glaubten, dass er die Wahrheit redete, und sie hörten nicht mehr so sehr auf die Schriftgelehrten. Und sie haben das, was sie machten, absichtlich gemacht, ihre Lügen verbreitet. Es war noch nicht gewaltsam. Wir haben schon gelesen in dem Markus-Evangelium, dass sie Rat schlugen. Sie wollten ihn gerne umbringen, aber sie wussten nicht, wie das zu tun unter den Umständen. Noch waren sie nicht gewaltsam, aber in ihrem Herzen waren sie es schon. Sie waren auch hinterlistig. Sie haben hinter seinem Rücken geredet. Bald sehen wir, dass er die Menschen zu sich gerufen hat. Ich glaube, auch diese hat er zu sich gerufen, damit er zu ihnen ins Gesicht redet. Sie griffen ihn an zwei Fronten an. Sie griffen seine Person an und sein Werk. Schauen wir uns dann, ich will sagen, am Schluss, wobei das nicht immer das Gleiche bedeutet. Das kann bedeuten, wir haben nur noch eine Stunde, aber ich hoffe nicht. Sie waren Gesandte aus Jerusalem, wie gesagt. Sie sagten, er hat den Beelzebul. Nun, manche denken, das ist dasselbe wie Beelzebub. In 2. Könige, Kapitel 1, kommt das Wort Beelzebub 4-mal vor. Und da heißt es, Herr des Unrats oder Herr der Fliegen. Und das war ein Götze Ekrons. Ich glaube, Ekron war ein der Philisterstädte am Mittelmeer. Und wegen der Ähnlichkeit zwischen dieser Worte denkt man, dass das vielleicht dasselbe ist. Aber einer, den ich gelesen habe, vermutet eine andere Bedeutung. Und da ich nicht auf der Höhe bin, zumindest sprachlich, könnte ich nicht sagen, ob welches richtig ist, möchte ich einfach erwähnen. Er sagt, dass es bedeuten kann, Herr des Wohnsitzes oder des Wohnorts. Gemeint ist Wohnort der bösen Geister. Und dass das sich auf den Bereich bezieht, wo Satan herrscht. In Vers 27 lesen wir auch, dass der Stärkere ins Haus des Starken hineingeht. Es scheint dann parallel zu sein zu dieser Auslegung, Herr des Wohnsitzes. Auch in Matthäus 10, Vers 25 ist die Rede von dem Herrn des Hauses in einem ähnlichen Zusammenhang. Anstatt Jesus als Sohn Gottes anzuerkennen, haben die Schriftgelehrten ihm vorgeworfen, dass er ein Werkzeug des Teufels war oder dass er den Teufel zu seinem Werkzeug gemacht hat. Beide Möglichkeiten sind hier. Er treibt durch Beelzebul die Dämonen aus. Sie greifen ihn an, seine Person und sein Werk durch den Obersten der Dämonen. Hier hört es sich so an, als würde er das durch die Kraft, die ihm gegeben wird, durch den Teufel. Durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Damit haben sie die Realität seines Wirkens zugegeben. Also sie haben zugegeben, dass Jesus Dämonen austrieb. Ich meine, zu welchem anderen Ergebnis könnten sie kommen? Alle wussten, was geschehen war. Man konnte die Unterschiede klar sehen. Aber für uns Leser, 2000 Jahre später, ist es wichtig zu sehen, seine Feinde haben zugegeben, er treibt Dämonen aus. Und in Vers 23, wenn Satan austreibt, also ist es klar zu erkennen, dass der Oberste der Dämonen Satan war. Und das bedeutet, anstatt dem Heiligen Geist Ehre zu geben und Gott Ehre zu geben, und an anderen Stellen, zum Beispiel wo man in Apostelgeschichte 2 in Zungen geredet hat, haben die Menschen Gott gepriesen. Sie haben Gott die Ehre gegeben für Heilungen und für Wunder und so. Aber hier hassten sie Jesus so sehr, dass sie bereit waren zu sagen, nein, das ist nicht Gott, das ist Satan. Er steckt unter einem Hut mit dem Teufel. In Vers 23 ruft er dann die Leute zu sich und Jesus konfrontiert sie mit der Wahrheit. Er widerlegt das, was sie sagen in den Versen 23 bis 27 und warnt sie auch sehr, sehr dringlich in den Versen 28 bis 30. Jesus kannte ihre Gedanken, das kommt immer wieder vor. Er wusste, was sie hinter seinem Rücken gesagt hatten. Und übrigens ließ er diese Schmähung nicht stehen. Manchmal können wir einfach weghören und sagen, ich übergebe das dem Herrn. Herr, kämpfe für mich. Aber Jesus in diesem Fall wollte nicht, dass sie zu sehr auf die Leute, auf die anderen Hörer Einfluss nehmen. Was sie gesagt haben, war eine sehr gefährliche Sache. Und deshalb, vielleicht noch mehr aus Liebe zu den anderen Hörern, ließ er das nicht stehen, sondern hat sie konfrontiert und sagte, Satan soll Satan austreiben? Damit sehen wir übrigens auch, dass Jesus an Satan glaubte und an die Dämonen. Wenn die Schrift Recht hat, und wir gehen davon aus, die Schrift hat Recht. Und was hier steht, ohne eine große Verteidigung anzubieten, wird einfach erwähnt, Jesus spricht davon, Satan treibt Satan aus. Er glaubte schon an die Realität der unsichtbaren bösen Geister. Und übrigens glauben sie auch an ihn und zittern. Er zitterte nicht vor ihnen, aber sie schon vor ihm und vor Gott. Also quasi Satan wird sich ins Fleisch, eigenes Fleisch schneiden. Satan würde Selbstmord begehen? Niemals. Das würde in keinem Reich funktionieren. Ein paar Mal im Alten Testament hat Gott die Feinde Israels zum Beispiel dazu gebracht, gegen sich selbst zu kämpfen. Und dann waren sie leichte Beute. Es blieb von ihnen gar nichts, denn sie hatten sich gegenseitig niedergemetzelt. Das funktioniert in keinem Reich. Man könnte sich vielleicht freuen, wenn der Feind unter sich uneins wäre. Wenn vielleicht ein General seine eigenen Generäle töten würde, weil sie seinen Willen nicht ausführen, vermeintlich. Aber ein Reich in sich geteilt wird nicht stark sein. Und dasselbe gilt auch für ein Haus, gemeintes Haushalt, die Menschen in dem Haus. Eine Familie, die zerrüttet ist, wird nicht stark sein, keine starke Familie. Abraham Lincoln, war er der 8. oder der 16. Präsident der Vereinigten Staaten, sagte während des Bürgerkriegs, dass ein Haus, das gegen sich zerteilt ist, wird nicht stehen können. Und das machte er zu einem Sprichwort des Bürgerkriegs damals. der, glaube ich, 1861 zu Ende gegangen ist. 100 Jahre vor meiner Geburt. Dann Jesus formuliert das, und das ist schwer zu erkennen in unserer Übersetzung, und ich sage nicht, dass die Übersetzung falsch ist, aber Jesus setzt voraus, gehen wir davon aus, dass es wirklich so wäre. Okay, Satan ist unter sich uneins, und er gebraucht zwei Worte in der Vergangenheitsform, um anzudeuten, wir gehen davon aus, es war so. Er hat es. Und dann benutzt er Worte in der Gegenheitsform und sagt, dann ist es mit ihm aus. Dann wird er keine Existenz mehr haben. Nicht, dass er nicht mehr existieren wird, aber seine Stellung als Fürst der Welt, der Dämonen, wenn er unter sich uneins ist, wird er nicht mehr Herrscher sein über dieser Dämonenwelt. Und dann in Vers 27, und das ist in der Schlachterübersetzung nicht, kommt nicht vor, in der Elberfelder aber heißt es aber. Und ich weiß nicht, warum es weggelassen wurde in der Schlachter, weil es eigentlich sehr prominent ist. Also das steht vorne in der Satzbildung und bedeutet, es ist sehr wichtig. Aber es ist ja nicht so, sondern... Und dann erzählt Jesus davon, dass Satan viele Gefangene gekidnappt hat, quasi, Gott gestohlen hat. Und er hat sie in sein Haus gebracht, er hat Gottes Reich geplündert, und Satan hat sein Haus voll von Menschen. Und wer könnte in dieses Haus hineingehen und die Menschen aus dem Haus wieder herausretten, wenn er nicht stärker wäre als Satan? Jesus erzählt, dass Satan schon der Starke ist. Aber er stellt sich dar als der Stärkere. Und der Stärkere geht in Satans Haus hinein, und er bindet den Starken, setzt ihn außer Gefecht und nimmt dann das aus seinem Haus als Beute. Das hört sich wirklich sehr an wie Epheser 4,8, wo es heißt, Jesus hat die Gefangenen gefangen genommen. Jesus, nachdem er am Kreuz gestorben war, raubte Satan aus quasi. Nun, das heißt nicht, dass er die Hölle entleert hat, aber er führte eine Menge Gefangenen, also die er wegführte, waren gefangen, und er hat die Gefangenen und hat sie gefangen genommen. Und das ist das, was hier in diesem Evangelium zu sehen ist. Jesus ist stärker als Satan und raubt ihn aus. Und das steht auch im Einklang mit 1. Mose 3,15, wo es heißt, dass der Same der Frau den Kopf Satans zermalmen wird, zertreten wird. Okay, und dann, wie gesagt, gab es eine Warnung, und Jesus sagte, dies ist ja keine Lappalie, glaube ich, heißt es. Es ist ja nicht eine Nebensache, es ist sehr wichtig. Was ihr da tut, ist Gotteslästerung, aber Gotteslästerung auf einer anderen Ebene. Er sagt, alle Art von Lästerung gegen Gott wird einem Menschen vergeben, aber ihr habt etwas getan, was eine ewige Sünde ist. Und die wird den Menschen nicht vergeben werden. Und Brüder und Schwestern, ich weiß jetzt nicht, wie das zu vereinbaren mit anderen Stellen, wo es heißt, dass Jesus für die Sünde der Welt gestorben ist. Und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Ja, das stimmt. Aber hier ist eine Situation, wo Menschen den Heiligen Geist geschmäht haben. Sie haben das Werk des Heiligen Geistes dem Teufel zugeschrieben. Und Jesus sagte, ihr habt eine Linie übertreten und ihr habt eine Sünde begangen, die nicht vergebbar ist. Und ich weiß nicht, wie das theologisch zu vereinbaren ist, Aber wenn man an dieser Stelle ist, muss man das sprechen lassen, was da steht. Nun, das bringt manche sehr gut meinenden Gläubige ins Schwanken und sie denken, oh, ich weiß nicht, ob ich errettet bin. Ich habe ja viele böse Gedanken gehabt und habe vielleicht unvorsichtig über den Heiligen Geist gesprochen. Übrigens, vielleicht ist es nicht das genau Gleiche, aber Freunde, wozu soll man dann Heiliger Bimbam sagen? Okay? Also solche Ausdrücke. In den USA gibt es Holy Cow und verschiedene Ausdrücke, die man sagt. Warum würde man das Wort heilig überhaupt also unvorsichtig in den Mund nehmen? Die Bedeutung des Wortes heilig bedeutet abgesondert. Also sollte in Ehre gehalten werden, ist nicht gemein. Und seid bitte vorsichtig, bitte überprüft, was ihr da für Ausdrücke benutzt. Manche Menschen fürchten sich, sehr schlimme Worte zu sagen oder Gottes Wort zu deutlich, zu nichtigem auszusprechen, wie es in 1. Mose 20, Vers 7 steht, mit dem Namen Gottes, zum Nichtigen, also auszusprechen. Aber dann gebrauchen sie Kombinationen von Worten und Lauten und Silben und so weiter, die sehr nah rankommen. Und vielleicht denkst du, oh, ich habe solche Dinge schon gesagt, oh, ob ich errettet sein kann, indem ihr das getan habt. Und ich möchte nicht dazu ermutigen, aber damit habt ihr nicht dem Teufel die Ehre gegeben für das Werk Gottes. Wisst ihr, wer an dieser Stelle in Gefahr war, so etwas zu tun? Waren es die Hörer in dem Raum? Nicht so sehr, obwohl sie die Warnung auch gehört haben. Die Leute, die diese Sünde begangen hatten, waren die Religiösen. Ist es nicht interessant, dass ausgerechnet die Religiösen in dem Kreis am größten Gefahr liefen, oder am meisten Gefahr liefen, den Heiligen Geist zu lästern? Wenn du dir Sorgen machst, ob du das getan hast, dann ist es ein sehr guter Hinweis, dass du es nicht getan hast. Du würdest unbekümmert sein, denke ich, wenn du ein Schriftgelehrter wärest und so gedacht und gesprochen hättest. Die Tatsache, dass du da Angst hast, ist ein großer Hinweis darauf, dass du gerne bei dem Herrn sein möchtest und an ihn glauben willst. Also manche Leute haben Angst, dass sie vielleicht ihr Heil verloren hätten, gerade im Zusammenhang mit so etwas. Aber ich will euch nicht einen billigen Trost geben, aber ich glaube, dass eure Sorge diesbezüglich nicht wirklich sehr begründet ist, sondern wenn eine Sünde vorgekommen ist, dann bekennt diese Sünde dem Herrn. Aber diese Menschen, die waren giftig gegen Jesus. Paulus war ein Lästerer. 1. Timotheus 1 sagt uns, dass er ein Lästerer war. Aber Gott hat ihm vergeben. Zum Vorbild für die Leute, die nach ihm kommen würden, dass auch die zu retten sind. Und dann habe ich nicht über seine Familie groß gesagt, aber sie kamen und wollten ihn nehmen. Sie konnten ihn nicht erreichen. Übrigens, Pech gehabt, wer sein Vertrauen in Maria stellt, sie konnte ihren eigenen Sohn nicht erreichen. Wie soll sie sich für uns einsetzen? Manche Leute wenden sich an Maria, damit sie Zugang haben zu Jesus. Bitte tut das nicht. Es gibt einen Mittler zwischen den Menschen und Gott. 1. Timotheus 2,5. Das ist der Mann, Jesus Christus, und nicht Maria und Jesus. Also, sie gingen zu ihm hin und das Wort wurde an Jesus weitergegeben. Deine Mutter, deine Brüder stehen draußen. Die Schwestern werden hier nicht erwähnt. Wahrscheinlich waren sie in Nazareth oder so. Später sagt er, wer ist meine Mutter, meine Schwester, meine Brüder? Er erwähnt ja auch Schwester, aber es heißt nicht, dass sie da waren. Aber seine Brüder. Und manche stellen in Frage, wer sind diese? Ich hatte diese Frage auch diese oder letzte Woche schon oder jüngst gehabt. Manche sagen, Josef war verheiratet, bevor er Maria zur Frau nahm und dass die erste Frau gestorben war und dass die Söhne, diese Brüder, Kinder aus erster Ehe waren und also älter waren als Jesus. Andere sagen, die Bibel sagt, er hat sie als Jungfrau gehalten bis nach der Geburt und dann nach der Reinigung hatten sie normalen Verkehr, Josef und Maria, und dass sie mindestens 6 weitere Kinder zur Welt, also sie, Maria, und sie gemeinsam mit Josef 6 Kinder zur Welt gebracht hatten. 4 Brüder und 2 Schwestern. Das ist in dem Matthäus-Evangelium zu lesen, mit den Namen sogar. Matthäus 12, 46. Dann wären die Brüder jünger. Und andere sagen, nee, das waren überhaupt keine Brüder, das waren Cousins. Im weiteren Sinn, meine Brüder. Paulus redet von seinen Brüdern Israeliten in Römer 9, Vers 1 oder so. Das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ich glaube wirklich, dass sie Kinder Marias waren. Sie glaubten nicht an ihn. War das Johannes 5, wo es heißt, geh mit uns zum Fest. Und Jesus sagte, noch nicht so schnell. Ich gehe jetzt nicht. Und dann später ging er doch. Aber sie glaubten nicht an ihn, heißt es in dem Kapitel. Aber was sagt er nicht? Was er nicht sagte ist, Maria ist nicht meine Mutter. Er hat auch nicht gesagt, meine Brüder sind nicht meine Brüder. Seine Mutter war schon an ihn gläubig. Seine Brüder vielleicht noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Sie waren es spätestens in Apostelgeschichte 1. Was er aber doch sagte ist, und er benutzte Mimik und Gestik, und er hat die Leute angeschaut und er guckte herum, wir hatten diesen Begriff schon, er guckte die Leute an und sagte, siehe, meine Mutter, meine Brüder, denn wer den Willen Gottes tut, ist Mutter, Schwester, Bruder. Er hat nicht Vater gesagt, sein himmlischer Vater ist in einer Klasse für sich, er würde niemanden seinen Vater nennen, aber Mutter, Schwester, Brüder, wer sind sie? Ihr seid es. Ich habe eine geistliche Familie. Und wer den Willen Gottes tut, ist meine Verwandtschaft. Und das hat auch Maria bestimmt an ihr Motto erinnert. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Ich will den Willen Gottes tun. Aber in dem Moment hat sie es nicht getan. Und Jesus hat sie daran erinnert, indem er das der Menge sagte. Und hat den anderen Mut zugesprochen. Ah, wir gehören auch der Familie Jesu.